stehen haben oder hier mitschlaufen mit irgendwelchen Tonsachen arbeiten. So, wir starten mal. Genau. Liebe Anja, ich habe jetzt gemerkt, was auch ganz hilfreich ist, erstmal nochmal, was hier noch nicht so steht, nicht gleich zu fragen, welche Religion bist du, wo gehörst du hin, sondern erstmal, wer bist denn du und was machst du beruflich und wo lebst du?
Ja, ich bin Anja Stieghorst. Ich lebe in Bremen und reise nach Bayern für diese Fortbildung. Ich weiß auch nicht, warum. Ich arbeite da bei der Evangelischen Jugend Bremen und mache Kinder- und Jugendarbeit. Und ich bin evangelische Diakonin. Das heißt, ich habe Diplom-Religionspädagogik studiert und Gemeindepädagogik und habe aber nur so einen kirchlich anerkannten Abschluss. Also ich bin tatsächlich eben einfach so eine Kirchenarbeiterin in so einem Kirchenamt. Und mache jetzt eben, arbeite jetzt in einer Arbeitsstelle für schulkooperative Projekte. Also unser Job ist es, Kirche und Schule irgendwie zu verbinden, was in Bremen sehr speziell ist, aber da kommen wir später, glaube ich, noch zu.
Wie hast du denn dann zu diesem Kurs hier in der Bayerischen Landeskirche gefunden?
Ich kenne das Studienzentrum Josefstal und das ist meines Wissens nach die einzige echte Bildungsstätte für Leute aus der evangelischen Jugend in ganz Deutschland, also die wirklich dezidiert Angebote macht für genauso Leute wie mich. Sonst ist es oft, dass es irgendwie so Erwachsenenbildungshäuser sind und dann gibt es da mal irgendwie einen Fachkurs. Und im Josefstal sind eigentlich alle Kurse für Leute wie mich. Und da habe ich eben schon mehrere Kurse auch besucht. Also von daher, ich kannte Josefstal. Das war der Weg.
Warum denkst du, ist der... Nee, anders, jetzt bleibe ich mal lieber bei meiner Liste. Deswegen ist die nämlich so gut, dass man sich dran festhalten kann, dass ich nicht hier so frei irgendwie spreche, sondern bleib mal schön bei meinen Fragen. Welcher Religion gehörst du denn selber an? Wir haben es schon angesprochen, aber sag es nochmal.
Ja, ich bin evangelisch-lutherisch aufgewachsen. Und das Spezielle an der bremisch-evangelischen Kirche, zu der ich gerade gehöre, ist, dass das eine der ganz wenigen Landeskirchen ist, wo evangelisch-lutherisch, reformiert und uniert alles in einem Topf zusammengeschmissen ist. Das heißt, ich weiß gar nicht so ganz genau, welches tatsächliche Bekenntnis meine aktuelle Kirchengemeinde hat. Das kann man manchmal an dem liturgischen Rahmen erkennen, manchmal auch nicht. Also es gibt Leute, die denken, wir sind eher eine reformierte Gemeinde und es gibt Leute, die denken, wir sind eher eine evangelisch-lutherische Gemeinde. Ja, das ist in Bremen sehr speziell. Ich bin aber tatsächlich auch in meinem Herzen, merke ich das immer doch, evangelisch-lutherisch. Das ist einfach meine Heimat, mein Zuhause.
Was würdest du als typisch evangelisch-lutherisch beschreiben?
Also einmal glaube ich, ist das diese Liturgie. Also ich merke, egal wo ich bin, wenn ich exakt die alte Liturgie höre, ich bin sofort verbunden. Und ich glaube, es ist auch so diese Sehnsucht, den Leuten aufs Maul zu schauen und mit den Menschen zu sein und gleichzeitig sowas Poetisches irgendwie zu haben, aber sowas ganz Geerdetes. Also auch mit den Leuten zu essen, zu trinken und zu sein irgendwie. Und gleichzeitig so dieses Protestantische, da denke ich, da bin ich in Bremen halt sehr gut gelandet. Das ist so ein kleiner widerständiger Haufen da irgendwie. Das merkt man ja auch in der Bundespolitik, finde ich. In Bremen ist eigentlich alles anders. Und ich finde, das ist sehr protestantisch und sehr auch evangelisch-lutherisch. Also das ist ganz gut Luther gefolgt, der ja manchmal nichts drauf gegeben hat, was andere Leute denken. Das finde ich sehr bremisch.
Aber bist du aufgewachsen woanders, hast du erzählt?
Genau, ich bin eigentlich geboren in Niedersachsen, in Hildesheim. Das ist ja eine Stadt, wo eine katholische Bistumskirche ist. Die ist aber trotzdem von der christlichen Aufteilung so halb evangelisch, halb katholisch. Das ist bei einer von deinen späteren Fragen auf jeden Fall echt entscheidend, dass ich so aufgewachsen bin, in so einer evangelisch-katholischen Kirche eigentlich.
Wie lange lebst du jetzt schon in Bremen?
In Bremen lebe ich jetzt bald 30 Jahre. Also von daher, ich habe noch nirgendwo in meinem Leben so lange gelebt wie in Bremen.
Bist du viel rumgezogen vorher?
Nee, ich bin in Hildesheim geboren und bin, als ich 19 war, weggezogen zu einem freiwilligen sozialen Jahr. War aber weiter in Niedersachsen und dann bin ich zum Studium nach Freiburg im Breisgau gegangen, weil ich weit weg wollte von meiner Familie. Und dann haben meine Eltern aber entschieden, nach Tansania zu gehen und da an der Schule zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, wenn ich kein Zuhause mehr habe, dann ist mir das zu fremd in Freiburg. Die Leute reden anders. Also es war wirklich auch so eine Fremdheitserfahrung. Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich eben quer gewechselt, bin Quereinsteigerin dann in Hannover gewesen. Also wirklich wieder zurück im Prinzip nach Hannover, dann nach Hildesheim, aber dann in Bremen. Also ich bin nicht so wirklich viel rumgereist, würde ich sagen.
Aber sind deine Eltern noch in Tansania?
Nee, die waren dann ungefähr drei, vier Jahre. Also eigentlich während meines Studiums waren die in Tansania und dann sind sie wiedergekommen. Genau.
Bestimmt auch spannend.
Sehr, sehr. Könnte ich jetzt sehr viel drüber reden. Aber
interessante Grundkonstellation. Ich muss auch mal fragen, wie alt bist du jetzt eigentlich?
Ich bin 54. Mhm. Ja, Jahrgang 68.
Mhm. Genau. Und du lebst alleine oder lebst du nur alleine oder bist du auch Single?
Genau, ich bin Single und lebe alleine und habe keine Kinder und ja, sollte irgendwie nicht so sein in meinem Leben. Genau.
Aber du hast ja ganz viele Kinder offenbar.
Genau, also ich habe ja eben über 20 Jahre Arbeit, Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde gemacht und habe gemerkt, das hat mich natürlich auch frei gemacht, also mein Herz wirklich zu verschenken. Also ich habe auch viel nachgedacht da über sowas wie Nonne werden und sowas. Also weil ich finde, es ist schon auch etwas, was ich der Welt zur Verfügung stellen konnte oder kann. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Also ja, für meine Arbeit war es mal gut und mal schlecht, glaube ich, dass ich keine eigenen Kinder habe. Aber es ist so, wie das halt war.
Auf der anderen Seite bist du sehr nah am Thema dran. Ne?
Ja. Ja.
Also ich sag's, weil ich habe 13 Jahre für SOS Kinderdorf Filme gemacht und habe oft gedacht, also mir ist dadurch ganz klar geworden, wenn du die Familie haben möchtest, dann musst du erstmal deinen Lebensstil ändern, weil hier irgendwie freie Regisseurin und mal hier, mal da und dann 3 Tage weg oder sogar eine Woche in Afrika aufdrehe oder so. Ne?
Genau, das ist dann alles schwierig.
Und dann auch zu sehen, was es mit Kindern macht, die, selbst wenn sie fit sind und alles und noch nicht mal irgendwie was, vielleicht kann ja noch 1000 Sachen sein, aber das Kind braucht einfach Kontinuität und Betreuung und nicht irgend so
genau.
Eine Vogel mit der Mutter, die da unterwegs ist.
Genau, ich erlebe das jetzt gerade. Also wir sind 3 Hauptberufliche bei mir im Team und die beiden anderen haben kleine Kinder. Ich bin da die Konstante. Ich bin die Einzige, die da eine Konstante bieten kann, weil bei mir niemand neben mir krank werden kann, um den ich mich kümmern muss oder so. Also ich bin auch jetzt wieder die, die da quasi den Laden zusammenhält, einfach weil es mir möglich ist. Ja, das ist für den Betrieb auf jeden Fall ein Vorteil.
Wäre natürlich eine Überlegung, wenn du Single bist, dass man sagt, man geht in eine Ordensgemeinschaft, einfach um da eine Gemeinschaft
umzubauen. Ja, genau. Also ich überlege das immer mal wieder, auch gerade wo mein Ruhestand ja näher kommt, auch so irgendwie zu überlegen, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten. Und ich habe schon mal auch mit einem anderen Menschen zusammengewohnt in der WG, das ist nicht gut ausgegangen. Da habe ich gemerkt, da bin ich weniger allein, wenn ich allein lebe und eine Klarheit habe. Und ich habe einen guten Freundeskreis, einen großen Freundeskreis, meine Wahlfamilie sozusagen. Aber doch, also ich denke da auch häufiger drüber nach, aber ich bin so ein Freiheitsfreak. Die Vorstellung, mich einzubinden in ein irgendwie geschlossenes System, ist, glaube ich, nicht meins. Ich glaube, das ist nicht meins. Aber ich bedenke das immer mal wieder. Also wer weiß, was in 10 Jahren ist.
Genau. Vielleicht gründest du deine eigene Gemeinschaft.
Ja.
Genau. Wie intensiv praktizierst du deine Religion? Wie wichtig ist dir der Glaube?
Das fand ich eine sehr spannende Frage, als ich die gelesen habe. Für mich ist das so, also ich bin aufgewachsen in der Religion. Meine Eltern haben mit uns gebetet und das war einfach selbstverständlich. Ich war als Kind im Kindergottesdienst und ich habe mich immer sehr Gott verbunden gefühlt. Und mir war bis vor ein paar Jahren gar nicht klar, wie besonders das ist. Ich habe gedacht, alle Leute haben das so. Und als ich so um die 40 war, hatte ich so richtig so eine Midlife-Crisis. Und da hatte ich diese Verbindung mal für so 1,5, 2 Jahre verloren. Und da habe ich erst verstanden, so in den Gesprächen mit anderen Leuten, und dann habe ich Literatur gelesen, habe Seminare besucht, und da habe ich erst verstanden, dass alle anderen das gar nicht so haben wie ich. Also, dass das was Besonderes ist, dass ich als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene immer die Verbindung zu Gott hatte und jetzt wieder habe, Gott sei Dank. Wie verloren ich mich gefühlt habe in diesen anderthalb Jahren, das war wirklich krass. Und das war sehr spannend. Also für mich ist es so, dass ich eigentlich beständig im Kontakt mit dieser transzendenzen Kraft bin. Das ist für mich ganz einfach. Also ganz viel in meinem Leben ist quasi natürliches Gebet. Also ich gehe spazieren und eigentlich ist das für mich auch Gebet, weil ich eben also diesen Kontakt zu dieser Kraft immer spüre und ja, sehr schnell irgendwie in Kontakt kommen kann mit dem, was für mich Gott ist, mit meinem evangelisch-lutherischen Bild sozusagen drauf, mit meiner evangelisch-lutherischen Brille. Ja, also von daher, ich bin aktiv in der Kirchengemeinde, aber Kirche und Religionsausübung sind für mich nicht unbedingt eine Sache, sondern also ich bin auch religiös und mit Gott verbunden ohne irgendeine Kirche oder eine Kirchengemeinde. Das ist eher so, ich finde, Kirche ist eher so jemand, der eben Dinge zur Verfügung stellt für mich, um Gemeinschaft zu leben oder ja, so besondere spirituelle Erlebnisse, vielleicht Räume zu bieten für solche Erlebnisse. Aber die Verbindung zu Gott, die ist für mich vollkommen unabhängig davon. Ja. Also von daher würde ich sagen, mein ganzes Leben, mein ganzer Alltag, jeder Atemzug ist für mich Leben mit Gott und ist für mich spirituell damit. Genau. Und religiös, also Religion und Kirche ist für mich tatsächlich, also ich bin sehr kritisch, ein sehr kritischer Mensch und gucke auf meine eigene Firma, in der ich auch arbeite, sehr kritisch und sehe da sehr viele Probleme eigentlich. Also mich wundert das nicht, dass dieser Laden gerade einfach bergab geht, weil ich finde, unser Job wäre eigentlich, die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und ich finde, dass viel zu häufig es eher um Macht geht oder um alte Traditionen, um alte Strukturen, als darum zu gucken, was brauchen eigentlich die Menschen. Wenn wir uns davon befreien könnten, immer zu überlegen, wer hat hier eigentlich gerade die Macht und wer hat das Sagen und eher gucken würden, was brauchen die Menschen? Wie können wir Gottes Liebe eigentlich, Gottes Zuwendung sozusagen in der Welt sein? Wir würden ganz anders arbeiten, als wir das in diesem Laden, in dieser Firma eigentlich können. Und trotzdem bin ich der Firma irgendwie verbunden. Ich bin in Kirchengemeinden aufgewachsen. Ich glaube, ohne meine Kirchengemeinde damals als Kind, als Jugendliche, wäre ich komplett verloren gewesen, trotz meiner Verbindung zu Gott. Aber das war der einzige Ort, wo ich sein konnte, wie ich will, wie ich bin. Ich hatte sehr viel Glück, eben in diesem ökumenischen Setting aufzuwachsen, dieses katholisch-evangelische, selbstverständliche. Also meine Heimatkirche ist eine Seitenkapelle eines katholischen Klosters. Das heißt, wir sind, wenn wir in den Gottesdienst gefahren sind, immer zum katholischen Kloster gefahren und dann da eben in unsere evangelische Kirche. Und die Nonnen liefen übers Gelände und so. Also es war einfach alles selbstverständlich. Wir haben selbstverständlich miteinander gelebt. Und wir hatten dann einen Gemeindepastor, bei dem ich quasi aufgewachsen bin. Der war vorher als Missionar in Tansania. Da ist quasi die Tansania-Connection. Und der hat ein ökumenisches und befreiungstheologisches Verständnis gepredigt. Also für jemanden wie mich mit diesem Freigeistigen absolut passend. Und von daher habe ich Gottesdienste erlebt, die haben mich als Jugendliche total fasziniert und gefesselt, einfach weil da so ein Mensch vorne gesprochen hat und aber mit uns auch irgendwie war. Und ich hatte da die Möglichkeit, früh auch schon Ehrenamtliche zu sein und ja, Selbstwirksamkeit zu spüren. Und das ist das, was ich eben heute auch Kindern und Jugendlichen mitgeben will. Du bist geliebt und du kannst Dinge bewegen. Das ist meine Botschaft sozusagen, meine Aufgabe in meinem Leben, glaube ich. Mhm. Ja.
Und du erlebst es wirklich so, weil ich bin ja nicht im internen kirchlichen Dienst, ja, sondern ich bin ja irgendwie nah dran, aber doch separat. Ist es wirklich so, macht man ja manchmal den Vorwurf, ne? Du hast ja auch gerade formuliert, dass es doch viel mehr um Strukturen und um Abläufe und ich sage jetzt mal, irgendwie Überbau geht, als so um das wirklich klopfende Herz, wo, wenn das schlagen kann, sich doch eigentlich sowieso jeder eingeladen fühlen müsste. Mhm.
Also ich glaube, es gibt viele Menschen, so wie mich, auch in diesem Laden, in dieser Firma. Also Leute, die wirklich damit mit das Herz eigentlich reingeben in den Laden. Wenige von uns sind auf den Führungsebenen. Ja, viele sind so auf der mittleren oder unteren Ebene unterwegs. Und ja, das ist ein Problem. Die Struktur, glaube ich, ist ein ganz großes Problem. Und solange wir, also ich wäre zum Beispiel sehr dafür, die Beamtenschaft abzuschaffen in der evangelischen Kirche. Das, finde ich, würde uns voranbringen, zu sagen, wir sind hier Gleiche unter Gleichen. Und es gibt nicht eine Berufsgruppe, die repräsentativ steht für das evangelische Christentum, weil ich sehe das so nicht. Und auch Luther hat das anders formuliert. Also ich finde, unsere Gemeinschaft ist eigentlich das, was strahlen muss. Und wenn unsere Gemeinschaft aber davon bestimmt ist, dass eine Person oben und vorne steht und große Reden schwingt, die, wo manchmal wirklich wenig Herz drin ist und wenig bei den Menschensein drin ist, dann läuft was schief. Und das sehe ich so, ja. Also ich sehe das so. Es gibt auch Leute, auch in Führungsebenen, ich finde gerade unsere aktuelle EKD-Führung toll. Also es gibt wirklich tolle Leute, aber die Gesamtstruktur, ich glaube, die nimmt uns alle gefangen. Und ich glaube, an die müssten wir eigentlich ran, aber die das bestimmen könnten, die sitzen in der Struktur ganz weit oben und die werden das, glaube ich, nicht freigeben. Bei allen Prozessen, die jetzt gerade überall laufen, ich habe da nicht so viel Hoffnung. Leider. Die Innovationskraft, die gibt es in unseren Kirchen, also in der katholischen ja genauso, aber die ist eben auf den unteren und mittleren Ebenen. Da passiert ja auch viel, also wahnsinnig viel, aber eben solange dieses Gesamtding so bleibt.
Aber oben kann doch nur existieren, solange quasi auch die Schäfchen dabei sind. Sonst
ja, die Schäfchen gehen ja. Aber es hat, also die Lösung, die ja von unseren Strukturen gefunden ist, dann müssen wir kürzen und nicht zu überlegen, wo ist eigentlich hier unser Problem, was ist eigentlich unsere Aufgabe in der Welt als Kirche, verfasste Kirche. Ja, es ist, mal gucken, ich bin ja noch ein paar Jahre mit dabei, hauptberuflich. Vielleicht bin ich auch jetzt, also ich arbeite einfach seit 30 Jahren schon in dem Laden und ich habe schon viel versucht und viel gesehen, was versucht wurde. Und ja, also ehrlich, ich glaube, diese großen Kirchenschiffe, die sind so schwerfällig, bis die sich mal gewendet haben, weiß ich nicht. Ich finde das sehr schade, weil auch, also ich schätze auch Traditionen. Und ich schätze auch zu wissen, dass wir Wurzeln haben, die schon lange, lange zurückgreifen und die uns tragen können heute. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch so verbunden, diesem riesen Monster-Kirchenschiffen. Aber, ach ja.
Ja.
Bisschen frischer Wind wäre mal ganz gut in den Segeln, glaube ich. Und eigentlich gibt es den, nur die Segel werden nicht darauf ausgerichtet.
Wie viel interreligiösen, nee, andersrum, ich frage, wie viel interkulturellen und dann interreligiösen Kontakt hast du in deinem Alltag, also Berufsleben, Privatleben eingeschlossen, einfach in deinem Lebensumfeld?
Ja, das fand ich eine sehr spannende Frage, weil das exakt mein Thema ist. Ich habe festgestellt, im Zusammenhang auch mit meinem Projekt, dass ich in meinem Leben in einer absolut evangelischen, landeskirchlichen Bubble lebe. Total. Also das war früher anders. Also in der Schule hatte ich, als ich selber Schülerin war, andere Kontakte. Und auch als ich noch in der Kirchengemeinde gelebt und gearbeitet habe, im Stadtteil hatte ich halt andere Kontakte. Jetzt ist das so, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, da habe ich entweder tatsächlich evangelisch-landeskirchliche Menschen oder welche, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber auch so einen evangelisch-landeskirchlichen Hintergrund haben. Ich habe wirklich in meinem nahen Umfeld, Alltagsumfeld, wenig andere Leute. Und das ist mir aufgefallen, als ich mich auf den Weg mit meinem Projekt gemacht habe. Das versuche ich jetzt gerade zu ändern, tatsächlich.
Und was denkst du, warum ist denn der interreligiöse Dialog dann wichtig?
Ja, einmal denke ich, also ich lebe in einem Ortsgebiet und in einer Stadt, die sehr bunt ist, die sehr divers ist. Wir haben in Bremen sehr viele muslimische Gemeinden verschiedenster Couleur. Wir haben relativ wenige Christinnen und Christen, aber eben da auch eine wilde Mischung von landeskirchlichen, evangelischen, wenige katholische und sehr viel freikirchliche ChristInnen. Wir haben eine jüdische Gemeinde, die wächst, das ist total schön. Und wir haben alles bei uns in der Stadt. Wir kriegen gerade den größten hinduistischen Tempel Niedersachsens bei uns in Bremen, in einem Ortsgebiet, wo ansonsten wirklich eine wilde Gemengelage ist von sonstigen Religionen und Kulturen. Und ich möchte mit dieser Stadt leben. Ich möchte in dieser Stadt leben. Ich möchte in Kontakt sein mit diesen Menschen. Ich glaube, dass mir viel verloren geht, weil ich mit denen nicht in Kontakt bin. Und ich will in Kontakt sein. Ja, ich will mit den Menschen leben. Ich glaube, das ist für mich der interreligiöse Dialog. Und ich habe gemerkt in den Schulprojekten, wenn ich da in eine Klasse komme und da ist ein Mädchen mit einem Kopftuch, das heißt, dann weiß ich ja schon, okay, da gibt es ein religiöses Interesse bei dieser Jugendlichen. Dann habe ich immer erlebt, dass wir sofort eine gemeinsame Sprachebene hatten. Im Gegensatz zu den anderen Jugendlichen, wo ich viel mehr investieren musste, um in Kontakt zu kommen manches Mal. Aber einfach nur, wenn ich frage, wenn ich mit ihr ein Gespräch führe zum Thema Gebet, da sind wir beide sofort sprachfähig und sie fühlt sich gesehen und ich fühle mich gesehen. Und in Bremen mit diesem sehr nicht religiösen Setting ist das, wir Religiösen unter uns, wir sind ja zusammen, das verbindet sofort. Das ist, ja, fand ich eine faszinierende Erfahrung am Anfang. Das kannte ich aus meiner Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil schon auch, aber nicht so besonders. Ich komme in eine Klasse mit 25 Jugendlichen und kann sofort mit jemandem über sowas reden wie Gebet. Das ist überhaupt kein Problem. Die Lehrkräfte sind immer erschüttert. Also die trauen sich nämlich nicht, nach Gebet zu fragen oder so, auch wenn es ihre Aufgabe ist. Manchmal. Also manche trauen sich nicht.
Das wollte ich noch fragen. An welcher Stelle bist du da rein? Bist du so eine Konsultationskraft, die dann irgendwie einmal im Jahr in die Schulen geht? Oder wie läuft das praktisch?
Ja, wir gehen in die Schulen und machen dort Projekte. Also zum Beispiel habe ich nächste Woche ein friedenspädagogisches Projekt mit einer 7. Klasse an 2 Projekttagen. Oder ich war letzte Woche auf dem Landesnetzwerktreffen Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und habe einen Workshop für die Jugendlichen angeboten. Oder ich war, also mein Weiterbildungsprojekt ist ja eben auch ein Schulprojekt mit einer 8. Klasse, war das, glaube ich, zum Thema Heimat. Das heißt, wir haben Themen. Ich sage immer, das sind so die Themen der evangelischen Jugend oder der evangelischen Kirche, zum Beispiel Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Toleranz, Religion, Glauben, warum glauben Menschen eigentlich oder was trägt Menschen. Im letzten Jahr war ich ganz viel mit dem Thema Resilienz unterwegs. Und dann gehe ich in so eine Klasse oder in einen Kurs und arbeite mit denen und biete denen was an. Und wir arbeiten eben viel erfahrungspädagogisch, erlebnispädagogisch, das heißt mit Bewegung, in Aktivität, in Gesprächen und eben wenig mit Frontalunterricht. Also es geht um Jugend- und Kinder- und Jugendbildungsarbeit so auf einem bisschen anderen Level, kann man sagen. Und da sind wir einfach immer so das Plus. Also wir kommen halt und kommen oft auch mit vielen Leuten. Das heißt, so eine Lehrkraft kann das alleine gar nicht, was wir da können. Wir machen Stationenarbeiten und sowas. Also mit viel Material, das können die Lehrkräfte auch nicht einfach so. Wir haben einfach viel Ressource, die wir im Moment zur Verfügung stellen dürfen. Solange es uns noch gibt. Mal sehen.
Und das läuft aber quasi abrechnungstechnisch über die Evangelische Landeskirche?
Wir kosten nichts. Die Evangelische Kirche, die Bremische Evangelische Kirche stellt uns Bremen zur Verfügung, sage ich mal. Und unsere Aufgabe ist eben schon auch irgendwie die Kirchengemeinden zu unterstützen. Also wenn eine Kirchengemeinde ein Projekt hat mit Schulen, da eben auch zu sein, wenn die uns wollen, wenn die uns anfragen. Das ist eher selten so. Also wenn es Projekte gibt zwischen Schulen und Kirchengemeinden, dann wuppen die Kirchengemeinden das oft selber, weil ihnen nicht klar ist, dass wir auch kommen können und Stühle stellen. Also wir sind wirklich so. Wir sind einfach Unterstützende irgendwie für dieses gesamte Arbeitsfeld. Und bei mir ist es vor allen Dingen so, dass ich versuche, die Kirchengemeinden mit ins Spiel zu holen. Also umso weniger Personal in den Kirchengemeinden ist, umso schwieriger ist das natürlich. Aber ich als Insiderin, ich weiß natürlich die Andockpunkte irgendwie, wen frage ich jetzt hier? Und die versuche ich dann eben mit in so ein Projekt zu nehmen. Wir versuchen oft, die Schulprojekte in den Kirchengemeinden zu machen, damit die Kinder und Jugendlichen diese Räume kennenlernen. Wir versuchen es oft mit denen zu machen, die auch die Kinder- und Jugendangebote in den Gemeinden machen, damit die sich da zeigen können. Wir eröffnen sozusagen die Reichweite einfach. Wir vergrößern die Reichweite. Aber in allen Diskussionen, wir sind halt eine übergemeindliche Arbeitsstelle und in diesen Kürzungsgemengelagen, ja, bei uns werden jetzt 30% Personal gekürzt, muss man mal gucken. Also bis jetzt, wir sind noch eine relativ junge Arbeitsstelle, uns gibt es eben erst seit 2015. Ich habe die Arbeitsstelle mitgegründet mit einer Kollegin und wir sind noch jung genug, also an uns geht diese Runde noch nicht an den Kragen. Aber man muss natürlich abwägen, ne? Brauchen wir eigentlich die Leute in den Gemeinden, die dort Kinder- und Jugendarbeit machen, oder brauchen wir diese darüber schwebenden Leute? Und das finde ich auch richtig, das genau zu überlegen, was brauchen wir eigentlich? Ja, wir dürfen ein Geschenk sein. Das sage ich immer gerne. Es ist wirklich, also auch für mich ein Geschenk, dass ich ein Geschenk sein darf. Ja.
Das ist also zumindest eine Grundlage, die sehr angenehm ist.
Total toll, ja. Mhm. Ich muss auch, also wir dürfen auch nicht missionieren. Bremische Schulen sind sehr speziell. Bremen hat ja schon beim Grundgesetz dafür gesorgt, dass eine Bremer Klausel reinkommt, dass die nicht Religionsunterricht anbieten müssen. Also Religion, Kirche ist, gerade die christliche Kirche ist in Bremen nicht gern gesehen in Schulen oft. Wir arbeiten da wirklich, wir machen da so eine Basis-Überzeugungsarbeit auch, eben immer zu zeigen, nein, wir missionieren nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist wirklich, ja, mit einer Botschaft zu kommen, die Jugendliche, Kinder und Jugendliche stärkt, eben da Möglichkeiten zu bieten, dass sie sich mit Themen auseinandersetzen und einfach präsent zu sein.
Ja, ja.
Wie machen wir das mit dem Essen?
Warte mal kurz.